Bibliomanie bezeichnet eine übersteigerte Leidenschaft für Bücher, die Kennzeichen einer Sucht aufweist.
Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingsliteratur-Podcast. Wir sind
Angelina
und Lea und das ist Bibliomanie.
Ich habe in letzter Zeit, es ist ja jetzt Herbst, ne?
Es ist jetzt Herbst,
offiziell. Und kennst du dieses Real TikTok mit der Twilight, dieses Herbst, dieses, oh, ich kann das nicht nachmachen, wenn ich es vorher nicht gehört habe.
Diese Musik von Twilight.
Genau, dieses
nee, ich kann es genau. Nicht immer dieses, ja, doch, ne, die Musik, ich weiß nicht.
Ja, das habe ich die ganze Zeit im Kopf und singe das auch mehr oder weniger dann korrekt, also korrekt singen kann ich das eh nicht, aber das hatte ich jetzt gerade auch schon im Kopf.
Tja.
Jetzt kann ich es nicht nachmachen.
Ja, ich kann es auf jeden Fall auch nicht nachmachen.
Das triggert mich jetzt richtig. Müssen wir uns gleich anhören.
Okay.
Ich habe jetzt was, egal. Quiz! Symbole. In der Romantik.
Ach, schön.
Stand sie für die Sehnsucht nach Liebe, Natur und Aufbruch. Wer schrieb zuerst über die blaue Blume? Annette von Droste-Hülshoff, Josef von Eichendorff oder Novalis?
Novalis.
Ich lese einfach vor, ne? Also C ist korrekt. Wer hätte
Gott,
das
ich dachte
gedacht?
Jetzt gerade.
Sorry. Um ihn nach dem Tod seiner Verlobten zu trösten, schenkte Friedrich Schwedenstein seinem Freund Novalis ein Aquarell mit einer blauen Kornblume. Mit blauen Kornblumen, Plural. Kurz darauf verewigte Novalis die blaue Blume in Heinrich von Ofterdingen. Zweitens. Sadako? Ich hoffe, es ist korrekt so, ist ein japanisches Mädchen, das den Atombombenabwurf auf Hiroshima zwar überlebt, aber später davon krank wird. Welches Tier gibt ihr Hoffnung? A, der Kranich, B, die Schlange oder C, der Seestern?
Kranich.
Ja, ich finde Schlange und Seestern sind jetzt auch nicht so hoffnungsvolle Tiere, oder? Von ihrer Freundin Shizuko erfährt Sadako von dem Brauch, Origami-Kraniche zu falten. Wer 1000 Kraniche falte, dem sei wie dem Kranich ein langes Leben beschieden. Sie schaffte es, 1000 Kraniche zu basteln. Nee, sie schafft die 1000 Kraniche und es geht ihr zwischendurch auch besser. Dennoch stirbt sie an den Folgen der Strahlung.
Das war jetzt irgendwie kein gut geschriebener Text,
nee,
oder?
Nee. Drittens, im Roman Auf der Suche nach der verlorenen Zeit ist es ein süßes Gebäck, das dem Erzähler immer wieder in die Vergangenheit zurückversetzt. Kaum, dass er es in seinen Tee taucht. Welches ist es?
Madeleines?
Die Flashbacks beschert dem Erzähler eine Madeleine.
Ey, ganz ehrlich, ich war nämlich gerade so, irgendwo haben wir das schon mal gehabt.
Wir?
Vielleicht auch an einem Quiz oder sowas. Weil es war ja jetzt vollkommen, dass ich das wusste, das kann ja nicht sein. Woher sollte ich das jetzt wissen? Ihr wisst das.
Wo habe
ich
denn.
Ja, ich auch nicht. Wo soll ich das jetzt wussten?
Wo soll ich wussten?
Wussten.
Ich wusste es auch nicht. Aber mein Hirn ist heute auch einfach nicht in der Lage und deswegen darfst du uns wieder was erzählen, weil du hast 80% unseres Hirns wurden dir zu Güte.
Dafür hast du 80% unseres Aussehens.
Oh. Weil wir auch einfach gleich aussehen, ne?
Ja, ich habe das Buch hier schon wieder so hingestellt, wie als wären wir in so einer Live-Übertragung.
Ja, Video-Podcast.
Ja, hat ja gut funktioniert.
Wir müssen einen YouTube-Channel machen, OnlyFans.
Okay, alles klar. Ich rede heute mit der Angelina über das neue Buch von Coco Mellors. Das hört sich jetzt gerade sehr komisch an.
Coco Mellors?
Blues ist das. Und von ihr hatte ich ja schon Kleopatra und Frankenstein vorgestellt. Slidet mal in die Folge rein, falls ihr da was von hören wollt.
Wenn wir jetzt die Nummer wüssten, wäre ja auch gut.
Ja.
Weißt du den Titel? Stille.
Irgendwas, da stand auf jeden Fall irgendwas mit. Nee. Auf jeden Fall irgendwas mit Kleopatra. Ich weiß es nicht.
Waren die nicht zusammen in der Wanne?
In der Wanne?
Weiß ich jetzt auch nicht, wieso ich auf Wanne komme. Wo ist unser Podcast da unten?
Ja gut, ich fange schon mal an. Du kannst ja die Folge suchen, wie sie heißt.
Folge.
Das Buch fand ich, um kurz zu sagen, wie ich es fand. Ich fand es toll. ich weiß gar nicht, ich fand es auch.
Das fand ich gar nicht gut, aber hier ist meine Vorstellung.
Genau. Ja, komm, du hast auch schon mal Bücher vorgestellt, ja, die du wirklich schlecht fandest.
Ja, die habe ich dann zerrissen.
Ja. Genau, es geht um, grob gesagt, um vier Schwestern, die Blue Sisters, also die heißen mit Nachnamen Blue, deswegen Blue Sisters. Und diese vier Schwestern werden alle erstmal am Anfang ein bisschen vorgestellt. Also man erfährt so ein bisschen, wer sind sie eigentlich, was unterscheidet sie. Und die sind halt alle mittlerweile erwachsen. Ne? Und es gibt halt einmal Lucky, das ist die Jüngste. Lucky ist Model.
Ich habe die Folge gefunden.
Ja.
Und wer sind deine fünf?
Ah ja, okay, ich weiß auch warum. Wegen diesem Zitat.
Ja,
ja, das war schön. Ja.
Lucky,
die Jüngste, ist Model, lebt gerade zum Anfang des Buches, ist sie gerade in Paris, weil sie da auf der Fashion Week ist und sowas. Dann gibt es Nikki, die Zweite, die Lehrerin war und die tatsächlich verstorben ist. Also das sozusagen die Gegenwart, da ist Nikki gerade ein Jahr tot.
Mhm.
Dann gibt es Bonnie, die nächstälteste Schwester, die ist Boxerin, also richtige Profiboxerin, auch, ich glaube, Weltmeisterin und halt so richtig professioneller, sehr, 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 sehr gut. Und dann gibt es halt noch Avery, die älteste Schwester, und die ist Anwältin. Und diese vier Schwestern sind halt sehr unterschiedlich. Also es wird am Anfang auch so ein bisschen gesagt, wie die vom Charakter sind. Also die eine ist eher so diese sehr sensible, die andere ist so die sich irgendwie immer stark durchsetzen konnte, aber trotzdem
Sorry, ich musste gähnen, das war ein harter Tag.
Also die eine ist eher so die sensible, die andere ist so stark, aber trotzdem irgendwie immer die gefühlvolle gewesen und so. Also man erfährt am Anfang so ein bisschen eher, wie sind die eigentlich von der Art her. Und dann lernt man sie auch in ihren Tätigkeiten so ein bisschen mehr kennen und erfährt halt auch, wo sie gerade zum jetzigen Zeitpunkt sind, als die Gegenwart ist. Also dieses Jahr, also es wirft einen sozusagen rein an dem ersten Todestag von Nikki. Und Lucky ist, wie gesagt, gerade in Paris und Bonnie ist gerade nach Los Angeles gezogen, beziehungsweise ist jetzt ein Jahr in Los Angeles, weil sie nach dem Tod von Nikki einen Boxkampf verloren hat und dann abgehauen ist und arbeitet gerade als Türsteherin in Los Angeles. Und Avery wohnt mit ihrer Frau in England in so einem ganz tollen Haus, was sie zusammen haben, und lebt da so ihr Leben. Und eigentlich ist der Aufhänger der ganzen Ereignisse, wie die wieder zusammenfinden, ist, dass die Mutter denen am Todestag halt eine Mail schreibt und sagt so, ja, also sie sind in New York aufgewachsen, ich möchte wir möchten die Wohnung verkaufen. Wenn ihr noch Sachen von Nikki haben wollt, müsstet ihr jetzt selber dahin fahren.
Die Wohnung, wo die alle zusammen gewohnt haben?
Genau, die sind da alle zusammen aufgewachsen.
Ah, okay.
Und die Eltern sind irgendwann also als dann Avery und Bonnie und so alle aus dem Haus sind, beziehungsweise Bonnie hat mit Nikki tatsächlich noch eine Zeit lang da gewohnt. Und als die dann alle, also als dann Avery und Lucky aus dem Haus waren, sind die Eltern auch weggezogen. Und die Wohnung stand jetzt tatsächlich das ganze letzte Jahr leer, weil Bonnie ist ja weggegangen, Nikki ist gestorben. Und Avery hat sozusagen dafür gesorgt, dass diese Wohnung weiterhin bezahlt wird. Und jetzt sagt die Mutter halt so, ja, wir wollen das jetzt verkaufen. Und wenn ihr noch was haben wollt von Nikki, dann müsstet ihr jetzt dahin fahren. Dann versucht halt Avery direkt die Schwestern auch alle zu erreichen. Mit Bonnie spricht sie auch und sagt so, ja, wie ist das denn, willst du da hin? Und Bonnie sagt eigentlich, nein, ich kann eigentlich nicht dahin, weil Bonnie ist tatsächlich auch diejenige, die Nikki gefunden hat in dieser Wohnung. Und Lucky meldet sich gar nicht, also geht gar nicht ran an dem Tag. Und man bekommt aber trotzdem mit, was diese Schwestern an den Tagen auch treiben. Also es ist immer aus den verschiedenen Perspektiven geschrieben. Das heißt, man erfährt auch, wo Lucky dann gerade an diesem Tag ist, dass sie gerade eigentlich einen Job hat und dass sie dann aber zu viel Party gemacht hat und dann eigentlich betrunken da bei diesem Job auftaucht, weil sie auch offensichtlich ein Alkoholproblem hat. Und diese ganzen Sachen verweben sich so ein bisschen über das Buch. immer weiter sozusagen. Und man lernt die halt wirklich immer weiter kennen. Und dann wird auch irgendwann schnell klar, dass alle irgendwie in gewisser Weise eine Suchtproblematik haben. Also der Vater von denen war Alkoholiker und das wird auch immer erzählt. Also es wird irgendwann auch eingeworfen, so ein paar Erinnerungen. Ich weiß jetzt gar nicht aus welcher Sicht, aber ich glaube, es ist oft auch zum Beispiel Avery und so, die das dann so erzählt. Und zum Beispiel ganz am Anfang wird auch gesagt, dass Avery irgendwann tatsächlich auch drogenabhängig wurde und deswegen erstmal von zu Hause weg ist und es dann aber auch geschafft hat mit Entzug und allem und dann halt studieren gegangen ist und jetzt diese erfolgreiche Anwältin ist. Also so, dass die dann da voll weg von ist und jetzt seit 10 Jahren trocken ist, glaube ich, oder seit 10 Jahren drogenfrei. Und zum Beispiel Bonnie, clean, das ist das Wort, was ich
auch überlege.
Ja. Und Bonnie zum Beispiel ist davon gar nicht, also die hatte mit diesen Dingen noch nichts zu tun, aber sie zum Beispiel sagt irgendwann zwischendurch, vielleicht ist einfach der Schmerz ihre Sucht, dadurch, dass sie dieses Boxen schon immer so geliebt hat.
Oder das Adrenalin.
Adrenalin, genau. Und, so. Ja. Genau. Und Nikki ist tatsächlich das kann ich jetzt auch erzählen, also ich werde jetzt nichts hier irgendwie rauslassen, weil es ist auch ziemlich zu Anfang klar, woran Nikki gestorben ist. Nikki hatte starke, also sehr, sehr ausgeprägte Endometriose und das fand ich, also ich fand es erstmal super, dass das, es ist das erste Mal, dass ich einen Roman gelesen habe, wo jemand an Endometriose erkrankt ist, fand ich wirklich richtig, richtig gut, dass das thematisiert wurde und sie hatte halt so starke Schmerzen, dass sie irgendwann, weil kein Schmerzmittel mehr geholfen hat und nichts geholfen hat, hat sie sich halt irgendwo Schmerzmittel besorgt sozusagen und hat dann Fentanyl, ich meine, es war Fentanyl genommen und das war halt gestreckt und dann ist sie halt tatsächlich an einer Überdosis gestorben. Mhm. Und ich fand es so schlimm, weil ich mir dachte, also ich fand es sehr, sehr gut, dass halt gezeigt wurde durch dieses Buch, wie schlimm diese Krankheit sein kann.
Ja.
Wenn du wirklich unter diesen Schmerzen jahrelang so leidest, dass sie irgendwann nicht mehr aushaltbar sind. Und das ist zum Beispiel auch was, das wird halt sehr, sehr gut, finde ich, immer wieder aufgegriffen, wie die Schwestern sich auch immer wieder an so Sachen erinnern. So dieses, dass sie halt immer schon Schmerzen hatte. Mhm. Und zum Beispiel die eine auch gesagt hat, am Anfang dachte sie immer, ach komm, so schlimm kann das ja nicht sein. Mhm. Und irgendwann wurde ihr dann bewusst, dass es einfach eine ganz andere Art von Schmerzen ist, als zum Beispiel jetzt sie selber bei ihrer Periode hatte oder sowas immer. Und auch zum Beispiel die Schwestern stellen dann auch zum Beispiel so Momente fest, wo sie dann im Nachhinein sagen, so hätten wir vielleicht was tun müssen. Also dieses ganz typische, hätten wir diesen Tod verhindern können. Weil zum Beispiel die eine wurde auch, die Bonnie wurde vorher angerufen und die Nikki hat sie darum gebeten, ob sie ihr nicht Schmerzmittel aus dem Boxclub, weil im Boxclub hat immer jemand Schmerzmittel und so, ob sie ihr nicht irgendwas besorgen kann, weil sie hätte nichts mehr und es wäre Wochenende und dann hat sie halt gesagt, nein, das tue ich nicht und so. Mhm. Das ist zum Beispiel die eine Sache, die Bonnie sich dann so ein bisschen vorwirft. Avery wirft sich vor, dass sie irgendwie ignoriert hat, dass sie ihr angemerkt hat, dass sie einfach total nicht mehr sie selbst war und auch die Pupillen schon von diesen ganzen Schmerzmitteln, die sie sich auch einverleibt hat sozusagen, schon ganz verändert war, also dass auch was nicht gestimmt hat und Lucky sagt sich das halt auch, es waren Sachen, die hat sie gemerkt, weil sie hat die mal besucht, also Nikki war Lehrerin und dann hat Lucky die mal bei der Arbeit besucht und die haben so einen Wunschbaum irgendwie gemacht, wo die Kinder so auf so Zettel Wünsche draufschreiben konnten und dann wollte Nikki ihr nicht sagen, was sie draufgeschrieben hat, hat Lucky halt danach, als Nikki weg war, nochmal geguckt und dann stand auf diesem Zettel halt nicht mehr oder keine Schmerzmittel nehmen mehr, also nicht mehr nehmen zu müssen und so. Und dann hat Lucky halt auch im Nachhinein macht sich total Vorwürfe, weil sie halt sagt, so hätte ich nicht da einfach schon merken müssen, wie schlimm diese Schmerzen eigentlich sind und dass meine Schwester wirklich Hilfe braucht, auch medizinische Hilfe.
Wird in dem Buch denn noch erwähnt, ob sie sich Hilfe, also ob sie...
Ja, ja, also sie war schon auch so in Behandlung und so. Das Problem war, irgendwann stand halt nur noch im Raum, entweder die Gebärmutter komplett rauszunehmen als Option oder halt mit diesen Schmerzen zu leben. Und dieses Gebärmutter rausnehmen kam wohl für Nikki überhaupt nicht in Frage, weil sie immer ein Kind haben wollte.
Aber kurze Zeitfrage.
Ja.
Es ist doch mit Endometriose auch ultra schwierig, Kinder zu bekommen, oder?
Mhm, ja. Ja, ja, weil das sowieso schon durch die Krankheit...
Und das ist ja auch sehr viel Narbengewebe, was sich durch diese
ganzen Zysten entwickelt. Genau, das ist nämlich auch dieses Problem, weil... Also du kannst es ja zum Beispiel, viele, viele junge Frauen wird ja dann zum Beispiel auch manchmal operativ was entfernt. Ja. Und es ist wohl so, so umso öfter du natürlich operativ was entfernst, umso mehr Narbengewebe bildet sich. Und an diesem Narbengewebe kann sich die Endometriose halt auch sehr gut wohl. Okay. Genau, also es ist halt, also es ist einfach eine sehr, sehr, sehr arschige Krankheit einfach.
Ja.
Und die halt einfach enorme Schmerzen hervorrufen kann. Und es bei den meisten Frauen ja einfach auch tut. Und das fand ich halt ein super Beispiel dafür, wie schlimm das dann einfach sein kann.
Mhm.
Genau, und das war halt sozusagen, bei Niki stand halt da irgendwann dann nur noch, also die Ärzte wussten irgendwie nicht mehr, was sie machen sollten. Und das Einzige wäre gewesen, sie hätten ausprobiert, die Gebärmutter rauszunehmen. Und das stand für sie halt einfach nie im Raum. Mhm. Und deswegen hat sie mit diesen Schmerzen halt irgendwie versucht zu leben. Und aber auch da hat halt nie was einfach bis zur Gänze scheinbar geholfen. Und daran ist sie halt einfach auch total kaputt gegangen. Und darum geht es ja halt auch so ein bisschen, dieses, dass die Schwestern dann das so ein bisschen auch rekapitulieren, heißt das so, ja, ne? So, ja. Das Leben der Dingens rekapitulieren, heißt das? Keine Ahnung.
Ja, ich würde es nicht in dem Zusammenhang, glaube ich, sagen.
Okay, ich weiß nicht, wie man das, wie, es ja, gibt so ein Wort.
Weiß, was du sagen willst, aber also.
Ihr wisst, was ich meine. Also, dass die nochmal das Revue passieren lassen, ja, diese ganzen Dinge. Ja. Und halt sich auch hinterfragen. Und aber natürlich auch so ein bisschen, ich fand das ganz schön, weil am Ende, also ich erzähle gleich noch ein bisschen mehr zu den Zwischenteilen und so, aber am Ende haben die auch nochmal ein Gespräch darüber zu dritt, dass sie sich alle Vorwürfe machen und reden dann halt darüber, dass ja keiner schuld daran ist. Und ich muss sagen, ich fand es total spannend, wie auch die anderen mit, zum Beispiel wie Lucky auch mit ihrer, also es wird dann zum Beispiel auch nochmal erzählt, dass Lucky dann irgendwann auch zum Beispiel versucht, von dieser Alkoholsucht wegzukommen, gerade auch aus diesem Grund, weil sie halt auch irgendwie das Gefühl hat, sie ist Niki das irgendwie schuldig, dass sie das einfach auch hinbekommt. Und zum Beispiel Avery, also es ist ja auch so ein bisschen, die zeigen ja irgendwie alle, also alle drei, bei allen drei wird es ein bisschen gezeigt, wie sie mit der Trauer umgehen. Ne? Also Lucky verliert sich total in diesem Alkohol, in diesen Party-Dingen und übertreibt es total mit den Partys. Ist wirklich, also weiß ich nicht, ist dann ständig unterwegs mit ihren Freundinnen auf der ganzen Welt oder mit den Model-Leuten und weiß ich nicht, betrinkt sich, nimmt Koks, also alles das volle Programm, also so richtig, richtig krass und versucht, glaube ich, da so ein bisschen die Trauer zu kompensieren. Avery zum Beispiel kapselt sich halt so gefühlstechnisch scheinbar sehr ab, also man bekommt auch Einblick in die Beziehung zu ihr und ihrer Frau und hat dann zum Beispiel auch kurz eine Affäre mit einem jüngeren Mann, obwohl sie sich eigentlich gar nicht zu Männern hingezogen fühlt, aber die treffen sich bei den anonymen Alkoholikern, weil sie geht sie immer noch regelmäßig hin und sie fühlt sich halt direkt so zu dieses Reizvolle, was sie auch mal bei einer früheren Partnerschaft hatte, fühlt sich direkt irgendwie hingezogen und dann hat sie halt Sex mit ihm und es ist aber irgendwie, glaube ich, eigentlich so ein Zeichen, weil sie eigentlich viel mehr gar keinen Umgang für diese Trauer findet und auch, weil ihre Partnerin und Ehefrau möchte eigentlich schon sehr lange ein Kind und sie möchte eigentlich keine Kinder und sagt dann aber, ja, okay, komm, wir versuchen es jetzt, weil sie irgendwie es auch unbedingt wollen will, also so,
ja,
ne?
Ja.
Und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen dieses, dass sie extra ihr Leben so vor die Wand fährt, weil sie irgendwie keine andere Möglichkeit mehr sieht. Und zum Beispiel Bonnie ist halt einfach dieses, sie flieht aus L.A. da nach diesem, nicht aus L.A., aus New York, nach diesem Boxkampf, den sie dann halt, also dieser Boxkampf war wirklich eine Woche nach dem Tod.
Gut.
Und ihr Trainer hat auch gesagt, so, willst du wirklich in den Ring? Und sie hat gesagt, ja, ich muss das machen und hat dann halt das erste Mal wirklich verloren. Und ist dann halt direkt danach halt auch geflohen. Also ist vor dieser Trauer und vor dieser ganzen Situation irgendwie geflohen. Und auch da, sie kommt dann irgendwann halt noch in New York zurück, um halt in diese Wohnung wieder zurückzukehren. Und dann treffen die drei Mädels sich da halt, die Schreischwestern. Und dann kommen halt auch noch so Sachen, andere Sachen hoch, dass zum Beispiel Bonnie halt auch so ein bisschen vor den Gefühlen, die sie für ihren Trainer halt hegt, geflohen ist.
Mhm.
Weil sie den halt seit Kindheitstagen ankennt und irgendwann hat sie halt Gefühle entwickelt und hat aber immer gesagt, sie kann sich das nicht vorstellen, dass er auch. Und also diese Dinge spielen dann auch noch mit rein. Also es wird halt einfach so ein komplettes Bild gezeichnet und natürlich wird auch so ein bisschen gezeichnet, wie die aufgewachsen sind oder welche Dynamiken da herrschen. Zum Beispiel auch, dass die Eltern einfach auch eigentlich keine gute Beziehung zu ihren Kindern hatten. Dadurch, dass der Vater halt an dieser Alkoholsucht gelitten hat, haben die halt auch schwierige Zeiten dann halt irgendwie durchgemacht und die Mutter war auch irgendwie nicht richtig für die da und die Avery musste dann zum Beispiel die ganze Zeit diese Mutterrolle übernehmen und hat damit auch zu kämpfen, dieses Ich, also sie will diese Rolle auch immer und sie hat immer das Gefühl, sie muss es sein, aber gleichzeitig sagt sie schon ab und zu für sich so, wer kümmert sich denn um mich, so. Und also diese ganzen Dinge kommen halt auch noch hinzu. Und ich fand das aber irgendwie unfassbar gut gemacht, weil es irgendwie so einen sehr großen Überblick über diese Charaktere geschaffen hat. Also ich finde, die Autorin hat das irgendwie richtig, richtig gut gemacht, dass man die wirklich auch kennenlernt in ihren verschiedenen Charakterzügen und in diesen verschiedenen Dingen, wie sie damit umgehen. Ich fand halt auch super dieses Thema Trauer wieder, wie das einfach unterschiedlich sein kann. Und was ich super spannend fand, dieses, wie Geschwister dargestellt wurden. Dieses, dass man so eine Verbundenheit hat, die man einfach irgendwie nicht beschreiben kann. Weil ich muss halt sagen, ich glaube, das können halt Leute, also jeder, der irgendwie Geschwister hat und vielleicht auch ein gutes Verhältnis zu Geschwistern hat, kann das, glaube ich, nachvollziehen, dieses, dass man sich ja auch total total streiten kann und richtige, also weil da war es einmal richtig hart, die haben sich einmal Sachen an den Kopf geworfen, wo du dir dachtest, das ist eigentlich sind das Sachen, die sind so unverzeihlich, dass man die sagt. Und trotzdem ändert das nie was an dieser Grundbindung. Und das ist ja diese Besonderheit, die irgendwie Geschwister unter sich haben. Und ich fand das halt einfach so, sie hat das so sehr authentisch und realistisch gezeichnet, dieses Bild von Schwestern, fand ich. Also man hatte die ganze Zeit das Gefühl, das ist halt nicht so gewollt, sondern so sind Geschwister oder Schwestern oft halt auch einfach. Weil es gab halt auch so ein Kapitel, wo es um die Beerdigung ging. Und es war halt so typisch dieses, weißt du, die saßen dann da in dieser Kirche und dann kam die Mutter und hat halt gesagt, so, ja, warum seid ihr denn hier hinten in der Kirche? Und dann haben die gesagt, so, ja, wer ist das überhaupt alles? Was sind das alles für Leute? Und dann war da halt ein von einer Freundin von Niki, die war mit ihrem Vater da und das war immer so eine sehr reiche, elitäre Familie. Mhm. Und dann sagt die Mutter halt so, ja, aber der hat ja auch, die haben ja Niki sehr gemocht und der hat ja auch viel geleistet. Und dann sagt die eine so, ja, wie, warum, weil er reich ist so? Nee, aber der hat ja auch Instrumente für kleine Kinder, für Babys hergestellt und produziert. Und die sind dann so, hä, warum sollte man Instrumente für Babys wollen? Und reden halt so voll aneinander vorbei, also die Mutter und die Töchter, weil die Töchter gehen von Musikinstrumenten aus. Und irgendwann sagt dann die Mutter so, hä, was haben denn OP-Geräte für Babys, für Herz-OPs mit Musik zu tun? Und die sind dann so, hä?
Instrumente, ne? Gesagt.
Und dann ist es halt so, also dann fängt die Messe an und dann sitzen die so nebeneinander, die Schwestern, und die merken halt ab so einem gewissen Punkt, dass jetzt alles hochkommt, also die ganzen Emotionen. Und die eine merkt auch so, dass ihre Schwester neben sich so richtig anfängt zu beben und so, also, ne? Und dann, also alle drei sind so sehr aufgelöst und weinen und, ne, wirklich so ein sehr schlimmer Moment eigentlich. Und dann beugt sich die eine nur rüber zu denen und sagt halt einfach nur Musikinstrumente. Und die fangen halt einfach alle drei komplett an zu lachen. Und ich dachte mir so, das ist halt dieses typische,
ja,
was halt irgendwie, finde ich, viele Geschwister auch einfach haben. Dieses in der tiefsten Trauer trotzdem diese Kindlichkeit und dieses, was man zusammen durchgemacht hat, irgendwie anders. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Ja. Ich glaube, wenn man das selber erlebt hat, dann weiß man, was damit gemeint ist. Und ich fand, das hat sie halt so authentisch gemacht. Das fand ich sehr faszinierend. Und ich fand es irgendwie auch schön, ein Buch zu lesen, was sich also so Schwestern widmet. Weil das, finde ich, gibt es ja auch nicht oft. Mhm. Also nicht in dem Maße, also weil diese Schwestern stehen ja voll im Vordergrund. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass eine im Vordergrund steht und dann ist das so, die Geschwister sind halt auch so mit dabei, so Randgeschichten, sondern die Schwestern und die Beziehung untereinander steht ja irgendwie im Vordergrund und alles andere ist ja so Randgeschichte und ergänzt ja sozusagen nur das, worum es eigentlich geht.
Ja.
Und ich fand das einfach, also mir hat es richtig, richtig gut gefallen. Ich fand jetzt auch, ich glaube, ich fand es sogar noch einen Ticken besser als das erste von ihr. Aber ich fand auch, das war ganz, ganz anders. Also weil es ja einfach ein viel ernsteres Thema hatte. Also natürlich war das andere ja auch nicht unernst und hat sich ja mit vielen tiefgründigen Sachen beschäftigt. Aber das war halt ja von vornherein einfach wahrscheinlich auch, weil es dieses tragische Ereignis irgendwie als Auslöser hatte.
Als Auslöser und als Startpunkt quasi.
Genau. Und ich fand halt, also ich muss nochmal sagen, ich finde es einfach super, dass jemand einen Roman schreibt, in dem er diese Krankheit einfach mal thematisiert, weil diese Krankheit einfach viel zu wenig thematisiert wird immer noch und weil so viele Frauen unter dieser Scheißkrankheit einfach leiden. Deswegen fand ich das super, um halt auch einfach mal zu sehen, was kann da eigentlich passieren.
Ich finde es auch gut, dass es halt nicht darum ging, dass wir sie jetzt begleiten bei dieser, weißt du, was ich meine?
Nee, genau, halt sondern so wirklich ja, dieses,
das ist das, ein Peak, das genau. diese Krankheit auslösen kann,
genau.
in eine ja. Richtung, in die das gehen kann und das kann halt der Endpunkt sein, genau. was diese Krankheit auslösen kann.
Ja, und einfach dieses Leid und diesen Schmerz ja. halt richtig gut darzustellen, also dass man wirklich sieht, boah, diese Krankheit kann so viel Schmerz ja. in Frauen auslösen, dass du einfach gar nicht mehr, dass dein ganzes Leben so davon eingenommen wird.
Ja.
Und es war halt, was ich auch gut fand, dass das mal so war, wie, man kennt das, finde ich, schon von anderen Krankheiten. Also so, zum Beispiel, weiß ich nicht, es gibt ja sehr, sehr viele Bücher, zum Beispiel, wo Krebserkrankungen oder sowas thematisiert werden. Und ich finde, es war halt ähnlich, dieses, es ist eine Krankheit, die mal thematisiert wird und daran ist jemand gestorben.
Ja.
Beziehungsweise an den Folgen davon ist jemand gestorben. Und das hat mir total gut gefallen, weil ich irgendwie fand, dass das halt so ein sehr großer Schritt irgendwie war in diese richtige Richtung, dass das halt einfach etwas ist, was die Leute auf einmal auch kennen.
Ja.
Also ne, in meiner Traumvorstellung kennt diese Krankheit halt irgendwann auch jeder und weiß, was das ist und jeder kennt sich damit aus und gerade Ärzte kennen die alle.
Ich finde es immer noch faszinierend, also ja, es nimmt ja jetzt Fahrt auf, in Anführungsstrichen.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wie ich es anders ausdrücken muss, kann, aber unbekannt
und unerforscht und ja. auch irgendwie gerade in den medizinischen Kreisen, das ist ja, ja schlimm einfach. Das ist also, einfach schlimm.
Das, also kannst mir ja nicht sagen, dass es erst gestern ist, so, weißt du?
Nee, da das gibt's ja schon. Und wie viele, schon, und es sind einfach genug Frauen. Wie viel
ist das nicht erkannt?
Genau.
Das ist halt, ja, du hast halt Regelschmerzen.
Komm, genau.
Klar, nimm eine Wärmflasche.
Mhm,
Ibu
ja.
hilft.
Ja.
So.
Und es tut es nicht. Ja. Also.
Fand ich auch, ich weiß nicht, jetzt oute ich mich hier, ne, als trashy. Aber hast du Dschungelcamp geguckt?
Nein.
Der Legenden? Kadalot war drin. Und Kadalot hat auch Endometriose.
Ah,
und die hat das halt im Dschungel erwähnt und das fand ich gut. Auch, dass es halt dann nicht irgendwie in irgendeiner Form rausgeschnitten wurde, weil es ja nicht, ne? Sondern
ja, das
halt,
ist halt dieses, das, ich finde, sobald man einmal die Aufmerksamkeit auch so ein bisschen drauf lenkt, merkt man erstmal, wie oft, also, dass es doch mehr Frauen gibt, die das einfach haben und die man auch kennt. Ne? Also ich kenne tatsächlich auch mittlerweile sehr viele Frauen, die es wirklich haben und nicht jetzt irgendwelche Promis, sondern wirklich im Umkreis oder was weiß ich. Oder dass man mal jemanden begegnet, oh, der, ne, ich leider an Endometriose oder weiß ich nicht. Oder man hört dann irgendwie an eine Kollegin, die mal bei uns gearbeitet hat, hatte das auch und so. Und man denkt sich, echt? Okay. Und das finde ich halt super, weil man bei diesen Dingen muss man einfach Aufmerksamkeit schaffen, damit da was passiert und damit aber die Leute. Das ist
ja auch generell erst seit, weiß ich nicht Ewigkeiten, aber auch ein paar Jahren, dass man über Krankheiten generell spricht.
Offen. Ja, das stimmt. Ja.
Das ist ja auch noch, das kommt ja auch noch dazu.
Genau, da passiert auch, auch sehr viel.
Genau, was auch bei Frauen und so
betrifft. Ja, also, das stimmt. Deswegen.
Ich glaube nicht, dass meine Oma mit ihren Freundinnen über irgendwelche Periodenschmerzen gesprochen hat. Oder so.
Ja, also ich glaube, wir sind auf jeden Fall generell schon in die richtige Richtung unterwegs. Ja. Das auf jeden Fall, aber es kann trotzdem noch viel passieren. Ja. Deswegen fand ich, war es ein Riesenschritt, weil ich es in einem anderen Roman bisher noch nicht gelesen habe.
Ja.
Und ich finde immer, wenn es halt irgendwie schon die fiktive Welt erreicht, ist das immer schon ein gutes Zeichen.
Ja.
Ja, also auf jeden Fall, um es nochmal abschließend zu sagen, ist eine große Empfehlung von mir. Ich fand es wirklich sehr, sehr gut geschrieben. Mir hat die Aufteilung gefallen, also diese verschiedenen Perspektiven. Irgendwie konnte man gut auch die Chronologie und also das hat sich gut aufgebaut, fand ich. Hat sie gut gemacht.
Sehr schön. Ich finde das Cover auch einfach schön.
Ja, wunderschön. Ich habe gesehen, das Englische ist, glaube ich, ähnlich. Da sind, glaube ich, nur die vier Schwestern so gemalt.
Ah.
Wahrscheinlich soll das hier Nikki sein, könnte ich mir vorstellen.
Ich finde auch, es sieht auch, also
ja, die ist, glaube ich,
Augen
auch.
Von den Augen her und so. Ja. Also es sieht sehr nach.
Aber es ist wirklich schön gezeichnet.
Sie hat sehr dolle Schmerzen.
Ja.
Sie hat mich ja jetzt die ganze Folge angeguckt, deswegen konnte ich das so ein bisschen analysieren.
Ja.
Man sieht den Schmerz in ihren Augen und es ist gemalt. Das finde ich ja nochmal das.
Ja, es ist wirklich sehr schön. Es passt, finde ich, auch sehr gut.
Ja.
Ja, gut. Okay. Also da kommen auf jeden Fall noch, lest es ruhig, weil da kommen auch noch mehr. Ich habe ein paar Sachen vielleicht jetzt auch nicht erwähnt oder so, vergessen wahrscheinlich sowieso. Aber Top-Empfehlung. Ich habe einen Daumen hoch.
Für so Momente hätte ich gerne einen Videopodcast. Ich sag's dir. Wo du einfach random deinen Daumen hoch.
Daumen hoch. Ja.
Ja, okay.
Okay, mein Zitat ist ein bisschen länger.
Okay,
das aber ich finde, es passt sehr gut.
Ein müdes Ciao von mir und meinem 20% Hirn. Und dann bis zum nächsten Mal.
Wahre Schwesternschaft, nachdem dir im selben Mutterleib Fingernägel gewachsen sind, du schreiend aus demselben Geburtskanal gepresst wurdest, ist nicht dasselbe wie Freundschaft. Ihr wählt einander nicht aus, es gibt keine zaghafte Phase des Kennenlernens. Ihr seid Teil voneinander, von Anfang an. Nimm eine Nabelschnur, dick, sehnig, unansehnlich und doch lebensnotwendig und vergleiche sie mit einem Freundschaftsbändchen aus buntem Garn. Das ist der Unterschied zwischen Schwester und Freundin.